leitet. Aber ganz besonders für euch, also wir sind ja Südlichter, und dann hier hochzukommen zu euch auf eine Einladung, wir sind noch nicht mal 2 Wochen im Land, vor 2 Wochen heute waren wir noch in Nairobi, das ist schon eine ganz, ganz besondere Freude. Ich möchte mir auch besonders auch Beichters danken, die uns ja über all die Jahre begleitet haben und auch immer wieder liebe, ermutigende Briefe schicken, was so alles in ihrem Leben geschieht und auch in der Gemeinde. Also ganz herzlichen Dank euch allen. Wir schätzen das sehr, dass wir all diese Jahre diese Gemeinschaft mit euch auf dieser Reise hatten. Als Thema für heute habe ich ein missionarisches Thema gewählt. Gott dienen in der Fremde. Das ist so ganz grob genommen von einem Buch und einem Redner, den wir persönlich gut kennen, Dr. Danny McCain, der in Jos in Nigeria als Professor an der Universität ist. Und er hat schon viele Bücher geschrieben und eines heißt eben Serving God Away from Home. Serving God Away from Home. Und das ist etwas, was wirklich interessant ist. Nur um von vorneweg das klarzustellen. Es geht nicht darum, um Missionare als heilige, ganz große Leute oder sowas darzustellen. Das ist natürlich Unsinn. Man wird nicht geistlicher, wenn man irgendwo im anderen Land dient. Man wird nicht frömmer oder vollmächtiger. Es geht im Reich Gottes ja darum, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen, wo immer das ist. Deshalb liebe ich, Manfred Siebald ist einer meiner Lieblingsdichter und er hat ja dieses Lied geschrieben, irgendeinen Platz hat Gott, an dem will er dich haben. Irgendetwas kann kein anderer Mensch so gut wie du. Irgendwo wirst du gebraucht von Gott mit deinen Gaben und wenn er dich fragt, dann weist er dir der Arbeit zu. Darum geht's, einfach Gott zur Verfügung zu stehen, wo immer er uns hinsendet. Aber es ist interessant, dass bemerkenswert, dass viele Menschen Gottes in der Bibel in der Fremde gedient haben. Spätestens mit Abraham geht es los. 1. Mose 12, der Ruf, gehe aus deinem Vaterland, aus deiner Freundschaft in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und was hat der Abraham nicht alles erlebt? Wie ist er zum Segen geworden, dass seine Nachbarn gemerkt haben, wow, Gott ist mit dieser Person, wie wenn er der beste Freund wäre. Und in der Tat steht Abraham in der Bibel heraus, er wird Freund Gottes genannt. Seit etwa 6 Monaten begleite ich einen jungen Mann, der als Weise von Diguna aufgenommen wurde. Er hatte sogar HIV als kleines Kind und kam dann durch und ging sogar auf eine Bibelschule, aber dann hat er nirgends einen Platz gefunden und wir haben ihn jetzt unten an der Küste von Kenia unter den Muslimen da die letzten 6 Monate begleitet. Er heißt Azizi. Und ich habe einmal in einem E-Mail an ihn dann geschrieben, my friend, mein Freund. Wow, das war unglaublich, wie der darauf reagiert hat. Und es kommt fast kein E-Mail zurück, wo er nicht schreibt, mein Freund. Weil ihm das so viel bedeutet. Wie viel mehr, wenn wie Abraham ein Freund Gottes genannt wird. Jakob, der Gottesstreiter, der mit Gott gerungen hat, um Gott zu erfahren, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Auch der in der Fremde hat er vieles gefunden. Mose, der wissen wir ja, dass der jahrelang, 40 Jahre durch die Wüste gezogen ist, in der Fremde war. Und natürlich selbst in Ägypten war er in der Fremde, dort am Hof des Pharao. Aber auch ganz scheinbar unbedeutende Leute, die nicht mal einen Namen in der Bibel haben, wie dieses israelische Sklavenmädchen im Haus des hochrangigen syrischen Naaman. Ne? Und was war das für eine tolle Person? Die war nicht bitter mit ihrem Los, sondern die hat sogar eine Hilfe angeboten und diesen Mann ermutigt, dass er gesund wurde, weil sie in der Fremde war und hat da Gott gedient, ohne Reservieren. David, der Hirtenjunge, was hat der alles in der Fremde erlebt? Daniel, ganz herausragender Staatsmann dort, der sowohl ein Beter besonderer Qualität war, aber auch die Zukunft von ganzen Völkern voraussah. Das hätte er nicht so bekommen, wenn Gott ihn nicht in die Fremde geführt hätte und er dort in Nebukadnezar und Belsatzar und anderen die Zukunft von Gott her vorausgesagt hätte. Und Nehemia, haben wir gerade kürzlich miteinander gelesen, der eigentlich ganz gut gestellt ist als Mundschenk vom persischen Hof, aber dann so bewegt ist von dem, was dort tausende Kilometer weit entfernt geschieht, wo eben sein Volk leidet und er sich dann da Gott zur Verfügung stellt und Gewaltiges getan hat. Und er hat ja besonders auch das Anliegen gehabt, wahrscheinlich war er gar nicht verheiratet, dass er nicht vergessen wird. Und hat immer wieder gesagt, gedenke, mein Gott, gedenke, gedenke, dreimal im letzten Kapitel. Jona, der widerspenstigste und vielleicht erfolgreichste Bußprediger aller Zeiten. Ohne ganze Stadt, Menschen und Tiere, Buße tun, weil er gehorsam ist und in die Fremde geht, schlussendlich nach einigen Umwegen. So, wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt und die Bibel durchblättert, ist schon gewaltig, was Leute in Gottes Namen in der Fremde getan hat, wie Gott sie gebraucht hat. Leben in der Fremde ist nicht einfach, das ist mein erster Punkt. Und es wird sehr praktisch sein mit Beispielen, was ich so erzähle, bevor wir dann zu diesen Schlüsselversen von Gottes Wort kommen. Wenn du nach Kenia, sind wir jetzt, dort kommst, dann kannst du nicht einfach dort arbeiten. Die Regierung ist sehr genau und will wissen, wer ist da und du musst eine Arbeitsbewilligung bekommen. Und wenn das klappt, dann kriegst du ein kleines Kärtchen. Und als wir da am Anfang drauf geschaut haben vor 30 Jahren, da stand da drauf Alien Card. Also du meinst, du bist von Star Wars, bist direkt aus dem All darunter geschleudert worden und bist ein Alien. Inzwischen haben sie das auf Foreigner Card, Ausländerkarte umgetauft. Aber da merkt man schon etwas. Man kann nicht so ganz was mit anfangen. Man gehört wirklich nicht dazu. Man ist nicht daheim. Und das fängt schon beim Grüßen an. Bei uns wird viel und gerne gegrüßt. Entweder sagt man Jambo, das ist so viel wie Hallo, oder dann Karibu, willkommen. Oder wenn es ein bisschen mehr am Tag ist, da heißt Umeshindache. Und das bedeutet, wie hast du den Tag besiegt? Wow, als ich mir das überlegt habe, ja, also der Tag ist, der vor einem steht, ist fast wie ein Feind, mit dem man es ja zu tun hat, den man besiegen muss, wie man durchkommt. Denn es ist vieles, ist wirklich ein Überlebenskampf und man ist dankbar, wenn man es am Ende des Tages geschafft hat. Für uns sind wir immer wieder dankbar, wenn wir am Ende eines Tages nicht einen Unfall hatten, entweder selber betroffen sind oder, was vielleicht noch viel schlimmer wäre, jemand anders kommt zu Tode, weil man nicht gut aufgepasst hat. Das kann sehr schnell das Ende von dem Aufenthalt in dem Land sein. Oder nebenan in Äthiopien, da ist ein Tenasteli in, dreimal hin und her, wird umarmt und geküsst. In Südafrika, die Afrikaner, die Nachkommen von den Buren, die küssen sich sogar direkt auf den Mund, wenn sie sich sehen, weil das ist eigentlich wie eine große Familie, was man da gekommen ist. Also da ist vieles anders. Aber wehe, wenn es dir dann so geht, dass du jemand dich nicht mehr daran erinnerst. Mir ist das mal passiert, dass ich einen sehr aufgebrachten, fast gleichaltrigen Mann in der Stadt, der sagt, oh, warum grüßt du mich nicht und so. Und dann hat sich herausgestellt, ich war mit dem sogar auf einer Konferenz in Simbabwe gewesen und wir haben das gleiche Zimmer geteilt, war zwar schon 10 Jahre her oder sowas, aber ihn nicht mehr zu kennen und nicht zu grüßen, ein Riesenverbrechen. Ich habe es auch schon anders versucht, wo jemand mich freundlich gegrüßt hat, im afrikanischen Teil der Stadt, eine Frau, und ich dachte, ja, kennst du vielleicht, dass die mal da dort geputzt hat, und ich war so begeistert und sagte, oh, kannst du dir zeigen, wo ich hier wohne und so. Ja, es war ein regnerischer Tag, ich war sowieso nicht so ganz wach und bin da mit, und dann ging es da hoch über Hintertreppen und ganz oben kam es dann raus, ja, es war offensichtlich ein Bordell. Und so schnell wie möglich habe ich meinen Weg wieder zurückgesucht. Aber da habe ich dann gegrüßt und ja. Also kulturelle Gewohnheiten, Sprache. Bevor wir rausgingen, waren wir erstmal in England für 7 Wochen und haben dort diesen Wycliffe-Kurs mitgemacht, um die schwierigen Sprachen in Asien, wir wollten damals noch nach Pakistan gehen und da sollten wir dann Urdu und Punjabi erlernen, und hat die Mission gesagt, jetzt macht erstmal diesen Linguistikkurs da drüben. Ah, das war absolut faszinierend. Sprache ist sowas Bereicherndes. Es gibt dir enormen Respekt für andere Kulturen und für die Menschen, was die alles in bestimmte Dinge hineingelegt haben, von denen wir vielleicht gar keine Ahnung haben. Es sind praktische Dinge, wie dass man eben nicht die Beine übereinander schlägt und dann mit dem offenen Fuß auf jemanden zeigt, das ist zutiefst beleidigend. Oder wie es Christel mal passiert ist, als wir von Obervolta, wie heißt es, Burkina Faso, nach Ghana eingereist sind, und an der Grenze hatte sie ihre Tasche da in der Hand und hat dann das ausgefüllte Formular dem Official da zurückgegeben mit links, und der stand dahin und hat ihr eine Lektion verteilt, dass das sehr beleidigend wäre. In unserer Kultur gibt man nichts mit links, da muss es mit rechts gegeben werden. Und also hat richtig die Standpauke gehalten. Und natürlich kommt es dann auch mit dem Essen und mit dem Trinken, vielleicht noch mehr, wo man Gastfreundschaft gerne annimmt, aber ja, dann dafür bezahlt mit Durchfall oder mit Fieber und allem, was dann auch noch mit dazugehört. So, nur um zu unterstreichen, Leben in der Fremde ist nicht einfach, weil eben alles so ganz anders läuft und wir nicht gewohnt sind, aber es ist sehr bereichernd. Und wir sind dankbar, dass wir wirklich bewahrt geworden sind. Wir wohnen ja im Malaria-Gebiet dort am Äquator, und fast alle in unserer Familie haben schon Malaria gehabt, vor allem die Frauen. Christel schon ganz, ganz schlimm, dass es fast schon zerebral dann wurde. Aber ich habe jetzt zum Beispiel in all den Jahren noch nicht einmal Malaria gehabt. Ich nehme schon gar keine Vorbeugungsmittel mehr. Und da ist dann auch immer ein Abwägen und ein Fragen, was ist richtig, wo wollen wir Gott vertrauen und wo wollen wir da einfach das gehen. Und dazu kommen dann so kleinere Dinge wie Stromausfall. Das ist vor allem in Westafrika gang und gäbe. Nicht nur Stromausfall, auch dass kein Sprit da ist, dass da die Autos dann schon morgens an die Tankstelle geschoben werden von ein paar Freunden, denn man hat gehört, am Abend soll es da wieder dann Sprit geben, und dann will man schon in der Reihe drinstehen. Und das ist ja ein ölproduzierendes Land. Ja, da könnte man noch vieles dazufügen, aber wir sind dankbar für all das, was Gott uns in den Jahren geschenkt hat. Ja, zweitens, Leben in der Fremde ist aber auch ungeheuer inspirierend. Da kommt so richtig die Entdeckerfreude, und das fing schon in Kapstadt an, dass wir beeindruckt waren, was für eine moderne Stadt es ist. Vieles schien mir moderner als in Stuttgart zu sein, wo ich herkomme. Wir haben fast ein schlechtes Gewissen gehabt die ersten Jahre, wie wunderschön da so vieles aussieht von der Natur drumherum. Dann nach acht Wochen wurde ich gefragt, das erste Seminar zu halten. Das war über die Bibel und warum die Muslime sagen, dass die Bibel verfälscht ist, was für Argumente sie da vorbringen. Und ich war dann baff erstaunt, als ich gelesen habe, dass die Hesekiel 23 benutzen, um aufzuzeigen, dass die Bibel ja kein heiliges Buch sein kann, wenn da so scheinbar pornografische Texte drinstehen. Das hatte ich mit 11 Jahren in Deutschland, in Oberstdorf erlebt, wo mir eine Helferin in diesem Erholungsurlaub, der da von der Schule verschrieben war, das unter die Nase gehalten hat. Und ich habe gemerkt, Mensch, das hatte ja eine Bedeutung. Damals habe ich es nicht verstanden. Aber jetzt, plötzlich, als ich das vorbereitet habe, wurde mir bewusst, wie Gott gebraucht hat. Und das ist mir aufgefallen in mancher anderer Hinsicht, dass Gott Dinge gebraucht, der man gar nicht viel Bedeutung beimisst. Und später kommt es zurück. Etwas, das mir auf dem Herzen liegt, besonders, ist Literaturarbeit. Und ich war kein Bücherwurm als junger Mann. Selbst in der Schule habe ich nicht so viele Bücher gelesen. Aber später in der Mission hat mich dann unser stellvertretender Direktor, der Dr. Hans Gröber, mal mitgenommen auf eine Buchdruckerei. Und irgendwie hat das in mir eine Freude und eine Begeisterung für das gedruckte Wort ausgelöst, dass Gott es jetzt über viele Jahre schon gebraucht hat, da Literaturschriften Leuten zugänglich zu machen. Denn wie Christel immer wieder sagt, wenn man nichts zum Lesen hat, dann liest man auch nicht. Und es ist eine Sache zu sagen, Afrikaner lesen nicht, aber die andere Seite ist, sie haben eben auch oft gar nichts zum Lesen, das ihnen entspricht. Und deshalb wollen wir da gerne Ihnen die Hände füllen. Ich denke an das Aussehen für die Zukunft. Das ist ja auch etwas, was ganz wesentlich ist in der Missionsarbeit. Wir sehen keine schnellen Früchte. Es sind oft Jahre oder Jahrzehnte, vielleicht sogar über 100 Jahre später, wo das Frucht bringt. Ich denke da an einen der ersten Missionare, der aus meinem Nachbarort, aus Gerlingen, bei Stuttgart ausgesandt wurde, Johannes Rebmann, um den Kollegen Dr. Ludwig Krapf dort in Ostafrika dort zu unterstützen. Und er hat weite Reisen unternommen und kam dann da unten im heutigen Tansania an diesen Platz, wo die gesagt haben, dieser große Berg, da hat's schlimme Geister droben und wenn man da hochgeht, dann bringen die einen um. Die kommen nicht mehr zurück von dort. Und er als Schwabe, Schwäbische Alb, hat einen Blick da auch drauf getan. Ich sagte, das ist Schnee, nichts anderes. Das ist Schnee, das ist ein hoher Berg am Äquator, wo sogar Schnee oben drauf hat. Hat keiner für möglich gehalten, dort um 1850, 51, als er dort ankam. Und er hat damals seine Bibel gelesen und kam zu Psalm 111. Und da sagt es, groß sind die Werke des Herrn. Wer sie erforscht, der hat Freude daran. Er war der erste Weise, der das wirklich festgestellt hat, erforscht hat, für verrückt erklärt worden ist, hat einen Stollenstich, bis dann die Gelehrten aus London selber festgestellt haben, sogar die Höhe hat er bis auf 50 Meter oder so, hat er die Höhe richtig eingeschätzt. Und dann heißt es weiter in Vers 6, er lässt verkünden seine gewaltigen Taten seinem Volk, dass er ihnen gebe das Erbe der Heiden. Und er hat es als Verheißung genommen. Gott wird hier seine Gemeinde bauen. Übrigens Krapf genauso, als er seine Frau beerdigt hat, noch wenige Wochen, nachdem sie dort ankamen in Mombasa, als sie Malaria erlegen und das Neugeborene auch. Da hat er zurückgeschrieben, sagt der Gemeinde daheim, dass die Saat hier in der Erde in Afrika liegt und die wird aufgehen, die wird Frucht bringen. Vor 10 Jahren oder ein bisschen mehr waren wir miteinander ein paar Tage auszuspannen am Kilimanjaro und sind da ein Stück weit hochgelaufen und Leute haben uns angesprochen, ach ihr seid Deutsche, ihr müsst unbedingt da um die Ecke zu der Kirche gehen. Das waren deutsche Missionare. Ja, das haben wir gerne gemacht. Und die haben uns erzählt, wie da der Missionar Altmann aus Leipzig kam mit seiner Frau und diese ganze Chaga-Kultur so geprägt hat, zusammen mit anderen Missionaren, dass heute dort viele lebendige Gemeinden sind. Wir sind dort eingeladen worden am Sonntagmorgen um 8 Uhr. Ich kam vielleicht 7:55 dort an. Die Kirche, die vielleicht 5-mal die Größe von diesem Raum hier hat, da waren bestimmt 200-300 Leute, die war gerammelt voll. Ich konnte gerade noch hinten einen kleinen Sitzplatz bekommen, wo Menschen in Afrika Jesus anbeten, das Erbe der Heiden. Das Gott es schenkt, das ist einfach großartig. Und so dürfen wir schon jetzt nach diesen vielen Jahren, wo wir in Afrika sind, auch sehen, wie viele uns grüßen als Lehrer im Walimu in Kiswahili. Und das wird sehr geschätzt. Ich denke da an die Lucy Chengo, die ich 1993 da unterrichtet habe in einem Missionskurs, die bis heute da unten an der Arbeit ist und gerade auch Muslime erreicht, Frauenarbeit macht und sich da investiert. Und viele andere Freunde, das sind Namen, die uns natürlich mehr bedeuten. So, es ist schon so, dass kulturelle Werte, die so ganz anders sind, uns zu schaffen machen. Ich versuche immer noch pünktlich zu sein und es passiert dann, selbst Christel kam in ein Büro mal rein und der Beamte fängt an zu lachen und sie sagt zu seinen Kollegen, siehst du, ich habe das gesagt, die ist pünktlich da, das ist eine Deutsche. Und sie war etwa 5 Minuten vorher da. Also aber ist Zeit wirklich so wichtig, dass man da auf die Minute genau anfangen muss, oder vielleicht schon ein bisschen früher, wie sie es gewohnt war? Oder ist die Gemeinschaft nicht wichtiger? Also das ist ein Balanceakt, aber man kann es ja sowieso nicht ändern. Warum wird nicht geplant? Man erlebt Gott viel mehr als in Deutschland. Auch aus dem Grund, weil fast alles, was läuft, so sporadisch oder so intuitiv getan wird, ohne jetzt es gründlich durchzuplanen. Und dann, wenn Not am Mann ist, dann versucht man halt von allen anderen Hilfe zu bekommen. Wir haben da ein spezielles Wort dafür, Harambe, wo man eine Sammlung hat. Du bist krank, du kannst die Operation nicht bezahlen und so weiter, dann kommen halt alle Bekannten und Verwandten und Freunde und möglichst noch eine einflussreiche Person, die man einlädt, die als erste eine größere Spende gibt, so dass man trotzdem den ins Krankenhaus bringen kann. Also da bin ich froh, irgendjemand hat uns diesen schönen Spruch geschenkt, der bei uns in der Küche hängt, Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja, das ist, sich anzupassen, ist unumgänglich. Wir haben es immer wieder unseren neuen Missionaren gesagt, kennst du die Seligpreisung für Missionare? Selig sind die Flexiblen, denn sie können sich anpassen, ohne zu zerbrechen. Und das ist tatsächlich so. Biegen, ohne daran zu zerbrechen. Flexible, they can bend, not break. Weil es ist schon so, wie will ich als Gast die Kultur umändern? Aber es ist geschehen. Ich meine, William Carey und Leute dort, die haben sich ganz entschieden gegen die Tempelprostitution oder gegen die Witwenverbrennung oder dass die auch mit ihrem Mann dann begraben werden, gewendet und haben tatsächlich das ganze Blatt da wenden dürfen. Oder das Füßebinden in China, wo Gladys Albert und solche Missionare sich dagegen gestellt haben. Aber da braucht man die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Was hat Gott einen da berufen? Ja, es ist schon eine feine Sache, Bürger zu sein. Ich freue mich immer, wenn ich ins Bürgerbüro in Weilimdorf hingehen kann. Das ist einfach alles so effektiv. Ich brauche mich nicht da vorher, weiß nicht wie, anmelden, wie das bei uns auf der Botschaft der Fall ist. Es geht einfach ruckzuck viel schneller und effektiv. So, es ist ein Vorrecht, ein Bürger einer Stadt, einer Nation zu sein. Und das wird einem dann auch bewusst, wenn man da drin ist. Paulus hat es erlebt als römischer Staatsbürger, dass er Privilegien hatte, die andere eben nicht hatten. Und hat auch die wahrgenommen oder hat gelitten und hat das heimgestellt. Und so ist dieses Wort, das wir da gehört haben, wirklich ein wunderbares Wort, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist. In Philipper 3. Es ist schon wichtig, dass uns das immer wieder bewusst wird, dass wir hier keine bleibende Stadt haben, dass wir hier nicht zu Hause sind. Ich sage das immer wieder zu Leuten, wenn ich sage, wo bist du zu Hause? Sagen, na, natürlich im Himmel. Wir kommen zwar aus Deutschland, aber das ist nicht wichtig, da zurückzugehen. Zu Hause sind wir dort, wo Gott ist und wo er uns einlädt. Und das ist so wichtig, dass wir dieses Bürgerrecht sehen und dann eben auch die Ausrichtung haben. Wir erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Und für alle unter uns, die schon etwas älter sind, die können wirklich Amen sagen, wie sie heißt, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe. Dass wir so eine Zusage haben, so eine Aussicht, so eine Zukunft haben dürfen, dass all das, was uns jetzt hier runterzieht und bedrückt, mal überhaupt nicht mehr da sein wird. Das kann uns eine Gelassenheit geben, trotz allem, die wirklich sehr viel ausmacht. Ostern letztes Jahr war so ein Zeitpunkt, wo uns das wirklich betroffen hat. Wir waren auf dem Seminar in Mombasa unten gewesen, ist etwas näher als von Stuttgart nach Bremen, aber dauert etwas länger, dorthin zu kommen. Und Christel sagte schon Ende der Woche, du, ich fühle mich nicht wohl. Ich glaube, ich habe mir da Covid aufgelesen. Und als am Montag wir den Test gemacht haben, ja, wir waren beide positiv. Und für sie war es dann schon höchste Zeit, dass sie dann ins Krankenhaus dann eingeliefert wurde. Und ich habe versucht, alleine daheim noch zurechtzukommen, während sie da im Aga Khan Krankenhaus schon Nacht für Nacht sehr gekämpft hat für die ersten 5 Nächte. Und ich kann es nur persönlich sagen, wie mir es ging. Ich habe das zunächst etwas leicht genommen. Aber dann, am Gründonnerstag zum Karfreitagmorgen, dann habe ich plötzlich nicht mehr atmen können. So, 5 Uhr morgens habe ich dem Arzt angerufen. Ich bin am Ersticken da. Ich kann gar nicht mehr richtig durchatmen. Und sofort mit Hilfe unserer ältesten Tochter haben die dann den Weg gefunden, dass ich ins gleiche Krankenhaus auf die gleiche Station eingeliefert wurde, nur ein paar Betten entfernt im Männerward. Und die nächsten 10 Tage über 200 Stunden dazu gebracht habe. Für Christel war es fast das Doppelte. Und es war interessant, dass ich eigentlich gar keine Angst oder Schrecken da drin hatte. Mir kam eher der Gedanke, Karfreitag, wo Jesus für mich gestorben ist, ist eigentlich ein schöner Tag, um heimzugehen. Unsere Kinder waren anderer Ansicht. Die haben da wirklich ganz entschieden gekämpft. Aber einfach atmen zu können, was für ein Geschenk, wenn das dann wieder besser geht. Und diese 10 Tage waren für mich ein unglaublicher Segen, weil ich Zeit hatte, einfach dort im Bett zu liegen, meistens auf dem Bauch und das ganze Leben zu durchdenken und mir bewusst zu werden, was hat Gott mir alles geschenkt. So reich geworden durch die Gemeinschaft mit Freunden auch und durch das, wie Gott mich durchs Leben geführt hat. Ich habe später angefangen, dann über meinen jüngeren Bruder, sogar über unsere Vorfahren etwas nachzudenken und rauszufinden. Und habe gemerkt, dass wir wahrscheinlich als Gschwandtner Clan von den Salzburger Exulanten, von den etwa 20.000 Flüchtlingen, die von der Gegend Reformation von den Katholiken da verbannt wurden und viele nach Preußen kamen, aber etliche eben auch in die heutige Slowakei, wo mein Vater als Flüchtling herkommt, dorthin gingen. Und ich dachte, wow, was für ein Segen, der da wieder zurückkommt. Und als ich ein bisschen mehr nachgelesen habe, habe ich gesagt, die haben das Wort Gottes geliebt, die haben Singen geliebt und die haben das gedruckte Wort geliebt. Das bin ja ich. Das ist total, spiegelt es wieder in meinem Leben, was die als Kostbarstes genommen haben und manchmal ihre fünfjährigen oder jüngeren Kinder da zurücklassen mussten, weil sie wussten, die erste Station, wo wir wahrscheinlich aufgenommen werden, ist Augsburg und wir wissen nicht, wo es denn da weitergeht. Und haben so da Gott erlebt und Gott gepriesen. Und natürlich denkt man schon an Worte wie zum Beispiel, wir haben nichts in diese Welt hineingebracht, wir werden auch nichts hinausnehmen. Das ist wie wir gesunde Menschenverstand, Common Sense, sagen wir im Englischen, ist ja klar. Aber richte ich mich danach aus? Ich habe ein Corona-Tagebuch geführt und habe dann Dinge aufgeschrieben, die Gott mir gezeigt hat. Du solltest den Ballast loswerden. Du solltest da wirklich sehen, ob du mit Leuten ins Gespräch kommen kannst. Und so manches andere. 200 Stunden zu haben, ohne Ablenkung, einfach sich darauf zu konzentrieren. Was für ein Vorrecht, ganz wenige haben das. So, man muss nicht studiert haben, um solche einfachen, aber wesentlichen Wahrheiten fürs Leben wirklich zu verstehen und da umzusetzen. Und das Zweite, was eben im Petrusbrief dann noch herauskommt, 1. Petrus 2, das ist ja ein Brief, der an Menschen geschrieben ist, die in der Fremde waren. Ne? Petrus Apostel an die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen. Ein Buch, ein Brief, den wir ganz besonders auch nutzen für Neubekehrte, die aus dem Islam herauskommen. Dass es normal ist, dass wir Fremde sind in dieser Welt. Und wenn Jesus uns in die Nachfolge ruft, komm, folge mir nach, dann ist es etwas, das uns aus dem Vertrauten herausführt. Aber wir sind nicht alleine. Wir haben es ja vorhin gehört, was wir sind, das auserwählte Geschlecht und die lebendigen Steine. Aber dann in Vers 11 und 12, in 1. Petrus 2, liebe Brüder, Schwestern, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt ein rechtschaffenes Leben, das ist eher ein altmodisches Wort, aber einfach ein gediegenes Leben, ein Leben, das Recht tut, weil es davon überzeugt ist, unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übertäter, eure guten Werke sehen. Und ja, das spricht lauter als Worte, das spricht das Leben. Und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Da werden wir wieder hineingenommen in dieses Anliegen, dass wir als Nachfolger Jesu, als Pilger, eine ganz andere Berufung haben und Leute auch als solches auf uns schauen. Die erwarten das von uns, dass wir nicht vom Geld gefangen genommen werden, dass wir nicht von Vergnügen bestimmt werden in dem, was wir tun, sondern dass es uns darum geht, ein Segen zu sein für andere. Und da hat Benjamin Hummel, Studienassistent im Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen, kürzlich geschrieben, Heimat ist eure Entscheidung. Es ging da um die jüdischen Gefangenen in Babel. Wenn ihr in Babel, wenn ihr wollt, hier in Bremen zu Hause sein wollt, dann werdet ihr dort auch Frieden, eine neue Heimat finden. Heimat findet man nicht dadurch, dass man der alten Heimat hinterher trauert, sondern indem man sich auf die neue Heimat einlässt. Gott ist bei uns überall, an schönen und an unschönen Orten, wo es uns gefällt und da, wo es uns nicht gefällt. Und er lässt sich von uns finden. Es gibt ein Lied, in dem heißt es, Vater, bei dir bin ich zu Hause. Vater, bei dir berge ich mich. David Brainerd, Indianermissionar im 18. Jahrhundert, dort, der hat geschrieben in seinem bewegenden Bericht, den ich in Prag damals, haben wir das gelesen, ein Stall, eine Hütte, irgendein Platz ist wahrhaft begehrenswert, wenn Gott da ist. Wenn Gott da ist, da spielen die äußeren Umstände, auch die Fremde, die ganz andere Kultur, das Andersartige, gar nicht so eine Rolle. Und das hat ja auch der puritanische Schriftsteller John Bunyan, der das Buch Pilgrim's Progress, oder in Deutsch die Pilgerreise, eines der am meisten gelesenen und in viele, viele Sprachen übersetzten Bücher der Welt ist, der hat es ganz faszinierend dargestellt. Warum hat er dieses Buch geschrieben? Er war 12 Jahre im Gefängnis, um seines Glaubens willen. Aber hat relativ Freiheit gehabt, sodass er lesen, studieren konnte, hat viele Bücher geschrieben, aber das ist mit Abstand das Bekannteste. Ich denke dran zurück, als ich Stadtmissionar war in St. Gallen, in den frühen 70er Jahren, 1975, habe ich meine Jungscharler mit auf eine Freizeit genommen und als Freizeitthema war die Pilgerreise. Und wir haben das durchgemacht und diese 13-Jährige, 12, 13, 14-Jährigen, wie intensiv die das aufgenommen, verarbeitet haben, Bilder gemalt haben, das war absolut faszinierend. Ich denke heute noch dran, wie diese eine ganz besondere Woche war, wo wir uns auch diese ganze Auseinandersetzung, die der Christ durchmacht, wo er das Tal der Verzweiflung, Sumpf der Verzweiflung und alle möglichen anderen schwierigen Situationen hineingeht, durchgeht, bis er schlussendlich am Himmelstor anklopft, wie das dargestellt wird. Ja, wir können noch lange weitermachen, aber jeder von uns muss sich fragen, wo bin ich daheim? In Bremen, Stuttgart, Nairobi oder bin ich daheim bei ihm? Und dementsprechend, wo rein investiere ich? Als wir da in der Schweiz damals gearbeitet haben, da hatten wir immer ein Motto, immer für Sommerfeldzüge. New Life war ähnlich wie OM. Und ein Motto war, investiere deine Ferien in ewige Werte. Finde ich heute noch super, das Motto. Investiere deine Ferien in ewige Werte. Und da kamen die hier von der Matthäusgemeinde den ganzen Weg runter ins Appenzellerland, um dort den Einsatz mitzumachen und sind wieder zurückgefahren, um eben sich da mit einzubringen. Ja, was tust du? Ich denke daran, als ich auf der Bibelschule war und ein Missionar vorbeikam, der heute hier sitzt, und ich zum ersten Mal es gewagt habe, ja, auch wenn ich vielleicht nur ganz wenig Geld übrig habe am Ende des Monats, ich will es wirklich mal probieren, regelmäßig Missionar zu unterstützen. War ein kleiner Betrag, aber es ging regelmäßig dann raus und es war ein Erlebnis mit Gott. Zu sehen, wie er da die Hände gefüllt hat. Ich hatte ja das Geld nicht vorher, sondern Gott hat es immer wieder neu geschenkt, dass es möglich war, so in Missionsarbeit von einem von Gottes Dienern mit dabei zu sein. Merken die Menschen, die dir begegnen, was deine Prioritäten sind, worum es dir geht hier in dieser Welt? Ich schließe mit einer Begegnung mit einer wunderbaren nigerianischen Christin, die wir in der Universitätsstadt Saria im Norden von Nigeria besuchen durften. Da hat sie eine große islamische Universität und zwei ganz lebendige Gemeinden, in denen wir da dienen durften. Aber unser Hauptglück war, dass wir die Rebecca besuchen konnten. Und sie als Frau von einem Universitätsprofessor war eigentlich gut situiert. Aber sie hat eine brennende Liebe gehabt, gerade Leute zu erreichen, die noch keine Chance haben. Sie hat uns dann mitgenommen für bestimmt 1,5 Stunden sind wir da gelaufen, um in dieses Fulani-Dorf zu kommen. Und da hatte sie ein paar Geschenke dabei, etwas, was in der Familie hilft. Und dort sagt, ja, so alle Monat oder so gehe ich da vorbei und versuche diese Leute mit ihnen zu beten, sie zu ermutigen. Und ihr Dienst wurde so bekannt, dass die Muslime schlussendlich auf sie zugekommen sind und sagt, Mensch, du bist wirklich so eine gute Person. Das Einzige, was dir fehlt, ist, du solltest Muslimin werden. Und wenn du Muslimin wirst, dann könnten wir dir bestimmt auch helfen, dass du ein eigenes Auto hast und schöne Kleider und dass du bekommst Geld und was, wenn du sonst noch was willst, wir können dir da alles geben. Und sie hat nur die Leute angeschaut und hat gesagt, alles, was ihr mir nennt, sind vergängliche Dinge. Habt ihr nichts Ewiges zu bieten? Und die Botschaft kam bestimmt durch. Habt ihr nichts Ewiges zu bieten? Wir haben ewige Werte in Jesus Christus, eine lebendige Hoffnung, ein Leben, das nicht hier aufhört, sondern Ewigkeit weitergeht. Und wir wollen das an andere weitergeben. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir wieder neu, dass du deinen Sohn Jesus Christus für uns gesandt hast, um uns aus dieser verdorbenen und in die Irre geleiteten Welt und aus dem Zustand unserer eigenen Sünde herauszuholen in dein Licht und in deine wunderbare Vergebung. Danke, dass wir eine Botschaft haben, die unvergleichlich ist, weil sie ewig ist, weil sie den Weg zu Gott zeigt, weil wir durch das Freunde Gottes werden dürfen. Und schenkst, dass auch hier die Bibelgemeinde noch vielen Wegweiser und Begleiter und Helfer sein darf, um den Weg zu dir zu zeigen und dich groß zu machen vor ihnen und sie zu dir zu bringen. Danke, Herr, sei du gepriesen. Amen.